einen guten Nachmittag. Preist den Herrn, dass wir hier zusammen sein dürfen. Für diejenigen, denen ich es noch nicht sagen konnte gestern Abend, ich wünsche jedem ein gesegnetes neues Jahr. Wie lange es auch immer dauern mag. Wer weiß, was so vor uns liegt. Wie viele Tage noch vor uns liegen, wissen wir nicht. Aber wir kennen den hoffentlich, in dessen Hand unsere Zeit liegt. Der lebendige Gott. Und dann, was auch immer kommt, er macht das Beste draus. Ich habe in diesen Tagen so, als mir die Frage gestellt wurde, was ich so für die Bibelstunde machen könnte, ich hatte in dem Sommer den Titusbrief ausgearbeitet, ein bisschen, und darüber möchte ich sprechen. Und heute das Thema Lernen, Lernen aus dem Kapitel 2. Eigentlich ist die Aufteilung ein bisschen verkehrt. Wahrscheinlich habe ich verkehrte Nummern durchgegeben. Am letzten Tag wäre eigentlich das Kapitel 1 dann dran. Und dann, aber da müssen wir schauen, das bekommen wir auch irgendwie hin. Aber heute in Kapitel 2 möchte ich uns die Verse 1 bis 10 lesen und eben, was ich, wie ich es nenne, lernen, lernen. Weil da steht vom Lernen drin in Kapitel 2. Und da steht, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Das sagt der Apostel Paulus dem Titus, der mit ihm unterwegs war. Und er kommt aus dem Denken heraus, der Apostel Paulus, weil die Gemeinde, sagt er, die war damals angefochten. Und zwar, er beschreibt die Menschen ein bisschen in Kapitel 1 und beschreibt, sie geben vor Gott zu kennen, die Menschen, die in die Gemeinde eingedrungen sind und der Gemeinde dann verschiedene Sachen auferlegt haben, sie geben vor Gott zu kennen. Aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Sehr interessant. Also seid wachsam, würde der Paulus sagen, es geht nicht um große Worte. Mit den Werken verleugnen sie ihn. Das ist eigentlich der Gedanke auch, den natürlich Jesus Christus schon aufgebracht hat in Matthäus Evangelium Kapitel 7 unter anderem. Und es sagt, nicht die sind's, die Herr, Herr sagen und all das, sondern die sind's letztendlich, die meine Worte hören und sie tun. Um das geht's. Und das scheint immer wieder, das war scheinbar das Erkennungsmerkmal auch derer, die mit Jesus unterwegs waren. Das hat sich immer in die Praxis umgesetzt. Immer. Es ist nie theoretisch. Weil der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist der Gott, der ständig Neues schafft. Jetzt in der Sekunde, während wir hier sind, schafft er ständig was Neues. Es ist der schaffende Gott. Und das ist sehr wichtig, das auch zu sehen. Und von dem spricht der Paulus und er sagt, da sie verleugnen ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Sie haben wahrscheinlich viel über gute Werke gesprochen. Da waren sie doch bekannt dafür, aber sie waren zu jedem guten Werk untüchtig. Und auch in dem Bezug natürlich in guten Werken, in den Werken, die tatsächlich das Wesen von Jesus Christus widerspiegeln, da waren die untüchtig drin. Und das sehen wir natürlich im Neuen Testament gerade mit den Pharisäern oftmals, denen Jesus sagt, ihre Werke, denen folgt nicht nach. Das, was sie euch sagen, das ist nicht schlecht, solange es aus dem Gesetz kommt. Aber ihren Werken folgt nicht nach. Und Jesus auch zu diesen Leuten sagt, schaut, ihr kommt nicht in die Herrlichkeit und ihr verbaut den armen Menschen auch noch den Weg in die Herrlichkeit. Ihr erlegt ihnen irgendwas auf. Und es war eben schon seit 2000 Jahren, es ist immer das Gleiche, es hat sich nie verändert und es gibt nichts Neues unter der Sonne, es bleibt immer gleich. Die Herausforderungen für die Gemeinde Jesu. Und dann sagte Paulus eben zu dem Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern seien, sollen ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Also der Titus, der hat so einen Dienst bekommen vom Apostel Paulus, einen Dienst den Alten, den Frauen, den Männern, den Sklaven, die gesunde, heilsame Lehre zu vermitteln. Das ist gesund, was ich dir mitgebe, Paulus, und es ist heilsam, Titus. Und wenn du das weitergibst, dann würden die Menschen, mit denen du zusammen bist und dies aufnehmen, die werden gesunden und es wird heilsam sein. Und er sollte in dem allen auch selbst ein Vorbild gute Werke und im Gutes tun darstellen. Und er hatte Vorbildfunktion im alltäglichen Leben gehabt, der Titus. Im alltäglichen Leben, auch im Bewusstsein, im Leben auf dem lebendigen Gott. Und von dem spricht er hier, der Apostel Paulus. Und klar sagt im Hosea Kapitel 4, ist so ein wichtiger Vers, da steht, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Oder man kann eigentlich übersetzen, Gottesbewusstsein. Es gibt kein Gottesbewusstsein im Land. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Und das ist durch alle Jahrhunderte das Gleiche im Volk Gottes. Im Volk Gottes ist durch alle Jahrhunderte das Gleiche, dass immer wieder die Herausforderung besteht, dass irgendwann das Gottesbewusstsein schwindet. Die Lehre über Gott, die ist noch da. Theologisch, dogmatisch, je nachdem, aus welcher Richtung wir kommen, ist immer noch da. Aber das Bewusstsein, dass Gott noch da ist, das Bewusstsein, dass ich vor ihm stehe, zuallererst, das Bewusstsein, dass ich ihm Rechenschaft ablegen muss, zuallererst, das schwindet immer wieder. Ist komisch. Also mit anderen Worten, man könnte zum Beispiel, las ich vorhin, du bist verlorener, als du denkst. Du bist geliebter, als du ahnst. Ja, das ist so eine Erkenntnis, so eine allgemeine Erkenntnis. Wenn ich das lese, ja, du bist verlorener, als du denkst, weiß ich. Habe ich gelernt. Die Frage ist es mir bewusst? Das ist die Frage. Weil wenn es mir bewusst ist, dass ich wirklich verlorener bin, als ich eigentlich dachte, dann wird das, du bist geliebter, als du ahnst, das wird mein Leben verändern. Das wird einfach mein Leben verändern. Wenn mir das eine nicht bewusst ist, dann wird das auch mein Leben nicht verändern. Wisst ihr? Das ist das Problem zu allen Jahrhunderten in der Gemeinde Jesu. Das werden nur Wahrheiten, die stehen so da für sich. Und die Wahrheiten, die kann ich weitergeben. Aber es ist kein Bewusstsein mehr. das Herz bewegt, von dem spricht der Herr. Verändert sich gar nichts. Und er hat diese Funktion, der Titus, in dieser Gotteserkenntnis, das weiterzugeben. Und diese Gotteserkenntnis, die ist auch der Schlüssel letztendlich zu diesem, was wir lesen. Das erste ist, können wir sagen, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding funktioniert. Genau, ich habe das mal so aufgeschrieben, lernen, unterstreichen, das Unterstreichen von Gottes Gedanken. Und das erste ist, lernen, ein reifer Jesus-Mensch zu sein. Und er spricht hier davon und sagt, dass die alten Männer nüchtern sein sollen. Ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Und es scheint drum eben, dass der Apostel Paulus das auch herausschält und sagt, dieses Leben in der gesunden Lehre zu wachsen, das ist nicht einfach so ein Selbstläufer. Egal wie alt man ist. Ich habe mal meinen alten Pfarrer gefragt, durch den ich zum Glauben kam, der ist jetzt 86 Jahre alt, Gerhard Hegel, wie das denn so ist, wenn man so alt ist. Da war schon über 80. Ob das dann einfacher dann wird, so die ganze Sache, weil man ja mehr versteht vom Leben. Und dann guckt er mich an und sagt, oi Heinz, man merkt, dass du noch gar nichts weißt. Und das fand ich interessant. Und er ist bis ins hohe Alter jetzt, eben jetzt ist er 86 und schreibt, hat jeden Monat hat einen großen Bibelkurs mit ein paar hundert Leuten, die zusammenkommen, und schreibt über Jesus, schreibt, und weil er sagt, das ist es, da müssen wir die Leute hinführen. Da müssen wir die Alten wie die Jungen hinführen. Und das war der Auftrag vom Titus. Er gibt jetzt nicht, der Auftrag war nicht, ein paar moralische Ratschläge zu geben, wie man das Leben meistert, sondern letztendlich, wenn er davon spricht, nüchtern zu sein, auch nüchtern im Geist zu sein. Ehrbar zu sein. Das Wesen Jesu. Menschen letztendlich, die von Jesus gelehrt wurden, ihr Leben lang, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Lernt von mir, Menschen, die von Jesus gelernt haben. Und das ist ja ein interessantes Bild, was Jesus sagt, was lernen wir denn, wenn wir von Jesus lernen? Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig, sagt Jesus. Das lernt ihr von mir. Der in Demut und in Sanftmut die Wahrheit ausgelebt hat, bis zur letzten Konsequenz. Er hat, das heißt nicht, dass ich demütig und sanftmütig bin und Abstriche an der Wahrheit mache, das nicht. Aber dass ich in der Wahrheit Gottes lebe und demütig und sanftmütig in der Wahrheit Gottes lebe, weil ich merke, ja, ich war einst verlorener, als ich dachte. Und es waren nur die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die mich gezogen hat. Und jetzt bin ich geliebter, als ich ahnte. Und das möchte ich niemandem vorenthalten. Also in dem zu leben. Und ich glaube auch, das habe ich auch so vom Gerhard Hegel so übernommen. Ich schreibe mir deswegen nicht auf die eigene Fahne. Ne? Er sagte mir, Heinz, schau, ein Menschen, kannst du das ansehen, wenn er alt wird, siehst du genau, wer ein Mensch eigentlich wirklich ist. Wenn er alt und schwach wird. Das fand ich interessant. Er sagt, manche werden richtig hart, rechthaberisch und bitter. Und manche, die lassen plötzlich alles stehen, weil sie selbst noch viel, ich nenne es mal so, viel Dreck aus der Vergangenheit haben. Und das überholt uns dann manchmal und dann sagt man, oh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Dann werde ich lieber ein ganz sanfter Mensch und lass alles stehen. Alles. Da gibt's keine Wahrheit mehr. Die einen werden hart und die anderen werden weich wie so Eis, das in der Sonne liegt. Aber drin zu stehen und zu sagen, Menschen, die ehrbar sind, besonnen, gesund im Glauben, die für die Wahrheit einstehen, voller Gnade und voller Wahrheit sind, das sind Jesus-Menschen. Und von dem spricht der Apostel Paulus, das lehre sie, Titus. Was für eine Herausforderung. Die älteren Männer, die sollen ruhige Gelassenheit an den Tag legen. Von dem spricht er. Und es wird deutlich in der Beschreibung nüchtern, ehrwürdig, besonnen sein. Auch ein besonnenes Urteil zu fällen. Also es heißt, die Überzeugung und die Tat ist wirklich eins geworden. Es ist ja manchmal so, ne, dass man sagt bei manchen, gut, da war jetzt der Mund ein bisschen schneller als der Kopf. Gibt's ja, ne? Und dann irgendwann später stellt man fest, plötzlich ist es doch eins geworden, der Mund und der Kopf. Plötzlich denkt es sogar, bevor er was sagt. Also so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber es gibt Menschen, die selbst bis ins hohe Alter, die denken nicht, bevor sie was sagen. Und das sieht man manchmal daran, an diesen bitteren Verhalten und bitteren Verhältnissen, die es manchmal gibt, auch in Familien. Bitter, bitter, bitter und Kampf und Krampf. Und dann wird es dann so werden im Leben, dann ich bin der, der immer hinten ansteht, ich bin der, der sich immer Mühe gegeben hat und die anderen nicht. Und das merkt man dann daran, ist sehr interessant, wenn man mit so Menschen zu tun hat. Wenn dann viel von sich selbst erzählt wird. Immer von mir. Und gerade das, sagte Paulus, das lehre ihnen, dass sie eben nicht so leben sollen. Bring sie mit anderen Worten bestimmt immer wieder zurück, einfach zu diesem Gottesbewusstsein. Zu dem, dass eben die Worte zu einer Tat, zu einer Lebenseinstellung werden. Also das heißt, eine Lebenseinstellung, die auch die Jungen dann letztendlich auf die richtige Fährte führt, weil das ist ja der Auftrag der Älteren. Der Auftrag der Älteren ist nicht zu sagen, die Jungen wollen uns ja nicht hören. Das ist nicht der Auftrag. Der Auftrag der Älteren ist, für die Jungen zu beten. Weil sie ja eigentlich wissen, wie das war, als wir auch mal jung waren. Das ist erstaunlich. Ich bin jetzt 49 und wie ich das doch vergesse, manches Mal, wie ich war, als ich damals 14, 15 war. Und ich wünschte mir, die 14, 15-Jährigen, die wären jetzt so wie ich als 49-Jähriger. Aber das ist ja nicht die Realität. Und die Realität ist ja auch nicht, dass ich einfach an jemanden was ranrede und der sich dann plötzlich verändert. Oswald Chambers schrieb mal, du kannst den Menschen seinen Willen brechen, das geht. Das haben wir gesehen im Nazireich. Und das sehen wir auch jetzt in diesem Reich wieder, im Reich des Kapitalismus und des Materialismus. Da wird der Wille gebrochen von Menschen. Plötzlich machen Menschen irgendwelche Machenschaften, die sagten, das hätte ich eigentlich nie gemacht. Aber um des Geldes willen, um meines Ein- und Auskommens willen, konnte ich nicht anders. Habe ich auch Ja dazu gesagt. Das ist der Wille gebrochen. Aber das Herz, sagte der Oswald Chambers, das kann niemand verändern. Das kann nur Jesus. Und mit anderen Worten, sie sollen reife Jesus-Menschen sein, um die Jungen zu lehren. Also es geht nicht nur wegen dem grauen Haupt und die Erfahrung des Lebens. Vor kurzem habe ich mit meinem Vater gesprochen und mein Opa, der ist mit knapp 90 ist er gestorben. Und mein Opa hat bis zum Schluss gesagt, der hat nur von Russland geredet und der Zeit vor Russland Und er hat immer davon geredet, wenn ich nochmal ein Stecken haben könnte, dann würde ich den eine draufschlagen. Das war echt interessant. Und mit dem Alter ist es immer mehr geworden. Also da brach es dann richtig heraus, wenn ich nichts mehr anders habe. Also da habe ich auch gelernt, mich nicht auf die Lebenserfahrung zu verlassen. Das ist gut, wenn man nachfragt. Und es ist gut, wenn was gesagt wird. Aber niemand sollte sich auf seine Lebenserfahrung verlassen. Das lehrt mir die Erfahrung. Es geht darum, was Jesus uns lehrt. Um das geht's. Und er spricht auch dann darüber eben, über diese älteren Frauen. Und er sagt, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen. Und nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Mit ihrem Wesen und mit ihrem Reden. Ein Ausleger, der sagte das, die alten Frauen desgleichen in der Haltung, wie es solchen geziemt, die im heiligen Dienste stehen. Züchtig, würdevoll, was eben auch das Reden betrifft. Gottes Heiligkeit widerstrahlen. Sie sollen Lehrerinnen sein, Lehrerinnen guter und schöner Art, könnte man das übersetzen. Das sollen die älteren Frauen sein. Woher sollen denn es die jungen Frauen lernen? Das ist die große Herausforderung auch in der Gesellschaft, in der wir leben. Wisst ihr, wenn jetzt, wir haben heute Morgen drüber geredet, wenn die Kinder schon mit einem halben Jahr in die Kinderkrippe gegeben werden. Wer erzieht denn die Kinder? Wo haben sie denn dann noch eine Mutter Jesu, nenne ich jetzt mal so, ne? Die kleinen Mädchen ranzieht, eine Frau Gottes zu werden. Wenn die Mutter schon auch so ist, naja, schon, stimmt schon, wir glauben auch, und ich übertreibe es jetzt mal gar nicht, aber wenn ich die Chance habe, eben auch mein Geld zu verdienen, dann will ich das auch. Dann muss ich in Kauf nehmen, dass die Kinder fremd erzogen werden. Es ist einfach so. Dann darf ich hinterher aber nicht sagen, naja, was ist denn da rausgekommen dabei? Ist letztendlich nur das Resultat von meiner Entscheidung. Das kam raus. Ist nicht der Start. Ist das Resultat meiner Entscheidung. Weil ich habe mich so entschieden. Ich habe für dieses Kind entschieden. Das hat natürlich was mit dem zu tun, was die Bibel auch sagt, Jüngerschaft. Also, dass so ein kleines Mädchen zum Beispiel, die eine junge Frau wird und dann eine ältere Frau, dass die das lernen darf. Was bedeutet es denn, eine Frau Gottes zu sein? Was bedeutet es denn, als Frau mit Jesus zu leben? Was bedeutet es denn, dass Jesus das Leben einer Frau benutzt in dieser Welt, formt in dieser Welt? Was bedeutet es? Es nützt nichts, habe ich mal einer älteren Schwester gesagt in einer Gemeinde. Als ich war mal in der Gemeinde und da saß in der ersten Reihe, saß da eine junge Frau und die hat lange Beine gehabt. Und die hat auch dann einen ziemlich kurzen Rock angehabt, dann sind die Beine noch länger geworden. Und es war ziemlich schwierig, manchmal ist es komisch, dann, wenn man so als Prediger irgendwo ist, das ist schon manchmal seltsam. Und dann ging ich hinterher zu einer älteren Schwester und die hat sich da auch pikiert, dass die Frau so angezogen ist und was bringt es und das kann man ja nicht. Und dann, was da alles für Worte gefallen sind, und dann sagte ich der älteren Schwester, das wäre doch eine tolle Sache, Schwester so und so, wenn Sie einfach mal mit dieser jungen Schwester sprechen würden, das wäre doch schön. Weil die junge Schwester, die lebt halt so, wie die Welt jetzt ist gerade. Die macht sich da gar keine Gedanken drüber. Die junge Schwester kommt vielleicht auch aus einer Familie heraus, da ist die Mama auch gerade noch mit über 40 nochmal in die Pubertät zurückgefallen. Das merken wir heute mehr und mehr in der Gesellschaft. Die werden alle jünger. Es will keiner alt werden. Sterben müssen wir alle, aber alt werden wollen wir nicht. Werden alle jünger. Die Mode, alles Mögliche, die Kinder sollen alle älter gemacht werden. Das ist alles total verkehrt. Ne? Die kleinen Säuglinge werden schon angezogen wie so Teenager mit ihrer Mütze drauf, mit ihrer Schiebemütze, dass sie alle im Kinderwagen liegen wie so ein kleiner Schläger. Und wenn wir älter werden, dann wollen wir wieder sein wie Teenager, dann wollen wir wieder sein wie Kinder. Das ist interessant, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn so eine junge Frau so herangewachsen ist, was soll sie anders leben? Die kennt ja nur das. Und zuallererst mal leben wir unsere Gewohnheit gemäß. Und dann in Liebe diese jungen Frauen zu lehren, diese jungen Frauen fördern, diese jungen Frauen stärken und in die Jüngerschaft nehmen. Das ist eine wunderbare Aufgabe. Und es ist eine wunderbare Aufgabe, weil ja Jüngerschaft das große Thema ist von Jesus Christus. Er sagt ja, geht hin in alle Welt und machet zu Christen alle Menschen. Nee, sagt er nicht. Sondern machet zu Jüngern. Lehrt sie halten. Also das ist wichtig.
Oh, ups, rückwärts.
Das zu lernen, eine junge Frau zu sein, von dem spricht er und sagt, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Anleiten. Ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch und häuslich gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und es ist auch sehr interessant, wenn die Bibel davon spricht, sich unterzuordnen, dann geht es nicht darum, ihr Lieben zuerst, nur den guten Menschen sich unterzuordnen. Sau interessant. Der Petrus wird später schreiben, dass sich die Leute jeden und jeder Herrschaft unterordnen sollen. Der guten wie der wunderlichen Herrschaft. Weil das das Wesen von Jesus ist. Das ist das Wesen Jesu. Also der Paulus schreibt hier, das tiefe und das verständnisvolle Miteinander zwischen Mann und Frau ist eigentlich nur möglich, wenn ihre Liebe aufrichtig ist. Gegenseitig aufrichtig ist. Und für mich war das so wichtig und wird immer wichtiger, hier müssen auch mehr und mehr Männer und Frauen ermutigt werden, weil wir nicht mehr wie vor 10 und 20 oder 30 Jahren leben. Die Herausforderungen sind extrem. Das, was auf Menschen einströmt heute in der Berufswelt, extrem. Durch die verschiedenen Medien, die da sind, das kann man gar nicht denken, was da alles abgeht. Und es ist ja gerade in einer Weltzeit, in der was erkaltet, sagt Jesus? Die Liebe. Und wenn Jesus Christus davon spricht, in Matthäus 24, Vers 12, von dieser Liebe, die erkaltet, dann spricht er wirklich zu seinen Jüngern. Und er sagt letztendlich auch, unter euch wird die Liebe erkalten. Ist wirklich so. Weil das Wort, das Jesus gebraucht, ist Agape. Diese Liebe Gottes, auch die wird unter euch erkalten, wenn ihr nicht aufpasst. Und in dieser Herausforderung stehen wir eben noch mehr, als es vielleicht damals war. Und er sagt, dass sie ihre Männer und ihre Kinder lieben, nicht sich lieben. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, die sagt, du musst erstmal lernen, dich selbst zu lieben und dann die anderen. Davon spricht Jesus nicht. Davon spricht er nicht. Und wenn wir heute sagen würden, okay, Jesus hat es damals noch nicht gewusst, ne, was das mal werden wird, dann ist Jesus nicht der lebendige Gott. Aber dann will ich ihnen auch nicht folgen, dann braucht es das auch nicht. Dann bastle ich mir mein eigenes Leben zurecht. Er wusste schon, was er sagt, Jesus. Weil das Menschenherz ist zu allen Zeiten gleich. Und er spricht davon, von diesem Gebot eben, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit allem, was du bist. Und das Nächste ist ihm gleich und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es kommt aus dieser Gottesliebe. Also der Paulus sagt, die Mutterliebe, die soll gefördert werden, damit die Kinder nicht als Ballast angesehen werden. Heute sind Kinder manchmal auch ein ganz schöner Ballast geworden. Hätten wir nur mal überlegt damals, dann hätten wir gar keine Kinder. Manche sagen mir heute auch, Menschen, die sagen, die leben mit Jesus, ja, wir wollen gar keine Kinder haben, in die Welt kannst du ja keine Kinder setzen. Es ist beidseitig verkehrt. Das eine ist, wenn ich sage, aus Sorge setze ich keine Kinder in diese Welt, weil Jesus sagt, ihr sollt euch nicht sorgen. Das ist schon verkehrt. Und das andere wäre natürlich noch die allerverkehrteste Motivation, die manche dahinter haben. Und das bin ich auch der festen Überzeugung. Manche benutzen das und sagen, in diese Welt kannst du nicht. Eigentlich müsste ich ehrlicherweise sagen, ich will gar nicht, weil ich diesen Ballast nicht haben will. Ich will einfach den Ballast nicht haben. Weil wir in einer Welt leben, die vom Egoismus geprägt ist und die immer egoistischer wird, die immer selbstzentrierter wird. Warum sollte ich mir mein Leben zerstören lassen? Das steckt bei manchen tatsächlich dahinter. Nicht bei allen. Aber wie gesagt, ihr Lieben, das eine wie das andere ist verkehrt, wenn ich sage, aus Sorge um, Jesus sagt, sorgt euch nicht. Und das andere, wenn ich das vorschieben würde, weil ich eigentlich im Herzen habe, nee, ich will das eigentlich gar nicht, weil ich möchte mir mein Leben nicht zerstören lassen, meine Freiheit. Das eine wie das andere ist schlecht. Und er sagte, Paulus, da ermahne sie, ermutige sie, lehre sie, dass sie doch ihre Kinder und ihre Männer lieben. Also das geht darum, eben auch um die Familie. Und es geht nicht bloß darum, dass eine Familie erhalten wird und dass eine Wirtschaftskraft erhalten wird, sondern das ist ein Bild Gottes. Sprechen wir heute Abend auch noch drüber. Also das schien damals, der Wert von Muttersein und der Wert von Familie schien damals in Kreta schon ein großes Anliegen zu sein. Sonst hätte das die Bibel uns gar nicht mitgeteilt. Also das bedeutet, dass damals schon diese ethischen Maßstäbe eben in der griechisch denkenden Welt so waren, wie sie bei uns heute sind. Weil wir denken eigentlich griechisch. Wir verhalten uns griechisch. Mit unserem ständig alles hinterfragen, nichts annehmen können. Das ist griechisches Denken. Ständig nachphilosophieren. Was wäre, wenn? Und es nicht annehmen, dass es da einen wahren, souveränen Gott gibt. Also das gab für die Griechen natürlich auch diesen einen Gott nicht mit seinen wahren ethischen Maßstäben. Und er spricht davon, von dieser Unterordnung. Und er sagt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird, ihr Lieben. Um das geht's. Also Unterordnung aus Liebe und Zutrauen zu Jesus. Und das Beste ist natürlich, wenn es so ist, auch zu einem Mann, der Zutrauen zu Jesus hat. Aber das ist hier zuvorderst nicht angesprochen, sondern hier ist ungleich. Man kann ja sich vorstellen, da waren bestimmt auch Ehen geschlossen, der Mann war gläubig, die Frau war nicht gläubig. Die Frau war gläubig, der Mann war nicht gläubig. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt, dass der Paulus so aufbringt. Und die Unterordnung, die, wie wir hier sehen, ist eigentlich das nicht ein neues Gesetz. Die Unterordnung ist eigentlich das Grundgesetz der Bibel, das sich unterordnen unter Gott. Und wenn ich unter ihm stehe, dann wird sein Wesen mich bewegen. Ein Wesen, dass ich mich auch unter eine Sache stellen kann, unter jemanden anders stellen kann. Und es geschieht eben nur, wenn der Herr der Mittelpunkt ist. Und er spricht darüber natürlich und sagt, hilf ihnen, dass er eigentlich heilige Dienste tun, dass er eine Freude haben, in sittlicher Reinheit zu leben und Freude haben, vorwärts zu gehen da drin. Und hier geht es nicht darum, um dieses ganze Denken, was vielleicht auch bei uns heute gefördert wird in der Gesellschaft. Naja, die Bibel, das ist Prüderie. Um das geht es gar nicht. Da geht es um dieses Wesen eben, dieses Wesen Jesu, das auch im Herzen von einer Frau sich breit macht und dieses Leben bewegt. Wir leben in einer Gesellschaft, die eher so ist, und das kennen wir ja heute, dieses Kämpfen um Anerkennung, dieses sogenannten, das ist ja eigentlich ein schlimmes Wort, ne? Aber es wird ja benutzt von denkenden Menschen oder Leuten, die wenigstens studiert sind, und die sagen ja, die sprechen ja von Quotenfrauen. Dass wir unbedingt das durchsetzen müssen, das. Und das ist ja ganz klar, ihr Lieben, wenn das so ist, wenn man in so einer Gesellschaft lebt, dass dann Frauen Jesu auch mit diesem Denken beeinflusst werden. Das ist ganz normal. Und dass dann dieser Kampf entsteht und dass dieses Gegeneinander entsteht auch und dann dieses Aufrechnen entsteht und fast wie so ein Vergleich entsteht, das ist auch ganz normal. Und deswegen sagte Paulus den Titus, ich gebe dir einen Rat und lehre die alten Frauen, die Jungen zu lehren. Mit Jesus zu leben. In dem Wesen Jesu vorwärts zu gehen. Lehre sie. Und ich glaube wirklich, das fehlt heute. Das fehlt ein elementarer Verlust in unseren Gemeinden. Klar, weil wir in einer egoistischen Gesellschaft leben. Aber das fehlt heute, und das merken wir ja auch mehr und mehr, die natürlich auch durch die Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir können überall hinfahren, die einen müssen gar nicht mehr zum Gottesdienst gehen, die hören sich einen Gottesdienst im Fernsehen an oder auf CD oder sonst wo. Das fehlt heute einfach, dieses Miteinander. Ihr Lieben, die Familien zerbrechen, das ist nicht mehr natürlich, dass die Jungen das lernen, weil die Familien schon auseinandergebrochen sind zum Teil. Und es ist wieder dieses Denken, das ist diese Not. Und da kann nichts dabei herauskommen. Und das ist die Ermutigung, die du Paulus ihm schon gibt, in Titus, und sagt, lehre sie, dass sie andere lehren. Das ist so wichtig. Und das ist ja klar, wenn ich erstmal lehre und sage, jetzt pass mal auf, jetzt setz dich mal dahin, jetzt muss ich dir erstmal was sagen, dann kann ich schon davon ausgehen, dass die Ohren schon zu sind. Deswegen im Gottesbewusstsein lehren, in der Gotteserkenntnis lehren, in der Liebe lehren, in der Demut lehren, in der Sanftmut lehren, mit Gebet lehren. Um das geht's. Damit Frauen Jesus im Zentrum haben können. Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Guck mal, wie die leben, die Christen da. Die sagen doch immer, sie sind so zufrieden mit Jesus, ne? Aber irgendwie sind die oft unzufriedener scheinbar als diejenigen, denen sie immer sagen, ihr müsst doch unzufrieden sein, weil ihr kennt Jesus nicht. Und in der Welt leben wir eben. Eine Welt, die viel Unzufriedenheit auch bewirkt, weil der Vergleich ständig da ist. Das sehen wir, Entschuldigung, das ist gerade eine Erinnerung in meinem... Ich habe es zwar ausgeschalten, aber die Erinnerung, die kommt. Eine Welt, die ständig vom Vergleich lebt. Und das merken wir jetzt. Weihnachten ist vorbei, wir haben uns gerade reich beschenkt und schon kommt die nächste Werbung. Sie müssen eine neue Küche kaufen. Weil das haben sie vergessen vor Weihnachten. Das können sie jetzt machen. Schau mal, vorsorgen fürs nächste Weihnachten. Sie haben den verkehrten Pelzmantel gekauft. Sie haben die verkehrten Diamantringe gekauft. Sie haben die verkehrte Farbe aufgelegt. Und. Und das sind Kämpfe, durch die viele junge Frauen auch gehen. Das ist nichts Einfaches mehr, in der Welt zu leben. Und gerade da braucht's dieses Zentrum wieder. Ich möchte dir helfen, mit Jesus zu leben. Ich möchte dir helfen, ein junger Mann Gottes zu werden. Gleicherweise ermahnen die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild, gute Werke, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Das gefällt mir, ein gutes Wort, weil man manchmal auch denkt so, naja, wenn man ein bisschen so Zotten reißt auch und ein bisschen unflätige Worte benutzt, so wie halt die Kids von der Straße. Das gibt es ja manchmal, dass man als Prediger fast dazu geneigt ist, man muss das Vokabular lernen, weil dann kommt man an. Nee, ich glaube nicht, dass der Herr Jesus irgendwie verdorbene Worte gebraucht hat. Unverderbtheit, sagt er. Also es heißt, er sagt, so ein klares, wahrhaftes Auftreten, mit einer klaren, wahrhaften Rede. Man könnte auch sagen, so den jugendlichen Sinnlosigkeiten, die manchmal geprägt sind von Auflehnung, von so einer Streitsucht, von so einer Selbstprojektion, dem zu entfliehen. Und in 2. Timotheus 2, Vers 15 ist es geschrieben, dass der Apostel Paulus den Timotheus schreibt, und mir scheint es, dass es ein Gedanke ist, den er hier auch weitergibt, den Titus, und sagt in Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr Gottlosigkeit, und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen, und so den Glauben etliche Leute umstürzen. Und dann schreibt er in Vers 22 in 2. Timotheus 2, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also ich denke schon, natürlich, jugendliche Lüste müssen wir uns nicht groß ausmalen, heute noch viel mehr, haben viele junge Leute schon auf ihren Smartphones, so nennt man das heute, haben schon ihre Pornofilme drauf und alles Mögliche. Aber was auch so eine jugendliche Lust sein kann, denke ich, in der Paulus schreibt es nicht umsonst, sagt, die Gerechtigkeit, also Ungerechtigkeit, kann so eine Lust sein. Den einen mal eine auswischen. Dem Glauben, also Unglaube. Jag der Liebe nach. Zorn, so dieses immer Streiten auch wollen. Und dem Frieden nach. So Kids, die können ja schon manchmal ganz schön total gegeneinander sein. Und es scheint mir, dass er sagt, das lerne denen, dass sie eben nicht so leben. Und sie werden nicht so leben, wenn Christus das Zentrum ist. Das lehre sie. Deswegen ist es auch gut, als junger Prediger oder als junger Pastor oder als junger, was weiß ich, nicht mit dieser Lust unterwegs zu sein, die Jungen auf seine Seite ziehen zu müssen. Weil manchmal habe ich die Jungen auf meine Seite gezogen und dafür habe ich sie gegen eine andere Seite gestellt. Zum Beispiel gegen die Seite der Älteren. Das ist das Abenteuer, das zusammenzuführen. Und der Paulus sagt es ihm und sagt, du, das lehre sie. Die jungen Männer, dass sie so leben. Dass sie sich nicht von Emotionen regieren lassen und führen lassen. Dass ihre Augen und Herzen bewahrt sind. Und dass der Widersacher, der Teufel, beschämt wird, Und es schreibt er in Vers 8 und sagt, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und deswegen sagt der Prediger 10, Vers 9 bis 10, spricht er davon und sagt, dass du dich freuen sollst an deine Jugend. Das ist ja ein wunderbares Wort. Aber denke dran an deinen Schöpfer. Vor dem musst du dich eines Tages verantworten. Das bewahrt dich davor, in verantwortungsloser Freude zu leben in dieser Welt, wenn du auf deinen Schöpfer schaust und von deinem Schöpfer her lebst. Das bewahrt dich. Aber wie sollten das Junge, wenn sie es nie lernen? Und die brauchen es. Sie brauchen ältere Geschwister, die ihnen helfen, da reinzuwachsen. Und die brauchen Jugendpastoren, die ihnen helfen, so zu leben. Mit anderen Worten, Jüngerschaft ist, was die Bibel nennt. Und der Schluss hier ist es letztendlich, von Lernen ein aufrechter Arbeitnehmer zu sein. Wie soll ich mich benehmen als Knecht? Damals in Rom gab es 50 Millionen Sklaven im Römischen Reich. 50 Millionen Sklaven. Und diese Sklaven, also allein schon ein Drittel der römischen Bevölkerung, also in Rom, Stadt Rom, waren Sklaven. Manche wurden Sklaven als Gefangene, manche wegen irgendwelcher Strafen, manche waren Schuldner, manche wurden gekidnappt, manche wurden verkauft von ihren Eltern, weil die Eltern einfach Not hatten. Manche haben sich selbst verkauft als Sklaven, also selbst versklavt. Manche wurden so geboren, sie arbeiteten auf Farmen als Soldaten, Angestellte des öffentlichen Dienstes, Künstler, Handwerker, Lehrer, Soldaten, Haushalter. Einige waren sogar Ärzte und manche konnten sich selbst freikaufen oder wurden von ihren Herren freigelassen. Zu diesen Menschen, sagt er, sprecht es und lehr sie. Und was lehr ihnen? Eben, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind und nicht widersprechen. Letztendlich sagt er, alles, was sie tun, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unseren Retter, kommt. Sie sollen nichts entwenden, sie sollen nicht widersprechen, auch nicht, kann man sagen, so üble Nachrede, auch nicht so aufbewahrter Zorn über Ungerechtigkeit. Sie sollen selbst nicht stehlen, stehl deinem Chef auch nicht die Zeit, stehl ihm nicht das Geld, bestiehl niemanden, das ist das Beste. Und sie sollen das Beste geben und tun und ehrlich und aufrichtig sein. Weil das können sie ja, weil sie sagen, in uns lebt der, der ehrlich und aufrichtig ist, Jesus Christus. Und das so nebenbei kann man das eben dann auch über christliche, ich nenne es mal so, über christliche Chefs sagen. Das ist die gleiche Herausforderung für christliche Chefs. Ehrlich und aufrichtig umzugehen. Gerecht. Gnädig, wahrhaftig. Warum? Er sagt klipp und klar, der Paulus, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Um das geht's. Das Geschäft, das ich habe als christlicher Unternehmer, ist nicht mein Chef, ist nicht mein Geschäft. Es ist das Geschäft Jesu. Es ist nicht meines. Und es ist mir letztendlich gegeben worden, damit ich in allem, was ich tue, ihm Ehre mache. In allem, was ich tue. Die Arbeit, zu der ich gehe, das ist eigentlich gar nicht meine Arbeit, wenn man so möchte. Das ist das Umfeld Jesu. Und da drin stehe ich, damit mein Leben ihm Ehre macht, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Deswegen erleben wir ja auch Ungerechtigkeiten. Bonhoeffer schrieb, wir Christen müssen gerade noch sensibler sein für Ungerechtigkeiten, natürlich, weil der Geist Gottes in uns lebt Und wir müssen Ungerechtigkeiten erleben, weil wir müssen die Wahrheit erleben, wenn dich einer auf die eine Seite schlägt, halt ihm die andere auch hin. Weil das das Wesen von Jesus ist. Liebe deine Feinde, weil es das Wesen von Jesus ist. Gib dem, der dich bittet und halte nicht zurück, weil das das Wesen von Jesus ist. Weil es Jesus ist. Das ist der Gedanke dahinter. Friedfertig, aufrichtig, wahrhaftig und treu. In dem zu leben. Menschen, die alle Ungerechten und eben auch ungerecht erscheinende Vorteilsnahme ablehnen. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Kolosser 3, Vers 17. Ihr Knechte, gehorchet in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisset, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dienet dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Ob das der Diener ist oder der Chef. Es wird auch Chefs einholen. Wer Unrecht getan hat, den wird es Unrecht einholen. Wenn wir das Unrecht nicht abgelegt haben vorm Kreuz Gottes, dann wird es uns einholen. Und wir werden Augen- und Ohrenzeugen in unserer Gesellschaft mehr und mehr. Durch die Medien werden wir immer ständig davon beeindruckt, wie Menschen eingeholt werden vom Unrecht. Aber es wird uns einholen. Und der Paulus sagt, das muss ja nicht so sein. Weil das, was er tut, von Herzen tut es doch dem Herrn. Und wenn es dem Herrn tut, dann könnt ihr euch doch fragen, tut der Herr das? Nicht würde er das tun, sondern tut der Herr das? Und der Herr sagt, nö, das tue ich nicht. Dann muss ich es ja nicht tun. Und wenn ich es getan habe, dann kann ich das sagen, Herr Jesus, ich bin ein elendes Sünder, das stimmt. Ich bin verlorener, als ich dachte. Ich brauche dich. Du musst dieses Herz reinigen. Du musst dieses Denken reinigen. Ich brauche dich. Und das ist das Wunderbare an der Jahreslosung, mit dem ende ich, weil das toll ist. Und die lese ich uns jeden Tag am Ende der Bibelstunde vor. Ist ein gewaltiges Wort. Ich habe das heute im Gebet gesagt. Für mich persönlich die beste Jahreslosung seit vielen, vielen Jahren. So tief, so wahr. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich, habe ich aus der Schlachterübersetzung. Es ist gut für mich, Gott zu nahen. In all dem, was ich nicht kann, Herr, hilf, erbarm dich. Es ist gut. Weil wenn ich dir nahe, dann habe ich Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Dann kann es doch nur gut werden. Um alle deine Werke zu verkünden, um das geht's doch, um deine Werke. Es geht doch nicht um meine Werke. Und das lehre sie, würde der Paulus dem Timotheus mitgegeben haben, den Titus mitgegeben haben. Das lehre sie. Das Wesen Jesu. Herr Jesus, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir für die älteren Geschwister hier, für die jüngeren Geschwister. Ich danke dir, Herr, für Männer und Frauen Gottes und dass du uns lehrst und erinnerst auch daran, Herr, was wirklich der Auftrag ist, auch geht hin und mache zu Jüngern. Lehret sie zu halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Und Herr Jesus, da an den Plätzen, an denen wir nicht das wirklich zugelassen haben, dass du unser Leben benutzt hast, um andere zu lehren, da bitten wir, Gott sei uns Sünder gnädig. Mach uns sensibel. Wenn ein richterischer Geist unter uns ist, nimm richterischen Geist weg, Jesus, und schenke, dass unsere Herzen erfüllt sind von deinem Geist, der Demut und der Sanftmut, der Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Du weißt, wer unter uns ist, Herr, und sich auflehnt gegen irgendwas, gegen irgendein System. Herr Jesus, möchtest du das dazu benutzen, dass sich dieses Herz dir unterstellt? Du weißt, wer unter uns ist als normaler Arbeitnehmer und gerade sich darin wiedergefunden hat, eben nicht zur Ehre des Herrn. die Arbeit getan zu haben und geredet zu haben. Und du weißt, wer unter uns ist und die Macht hat, Macht auszuüben über andere und vielleicht auch gerade darunter leidet, unter dem, das nicht wirklich so ausgeübt zu haben oder nicht so auszuüben, wie du das ausgeübt haben willst, Herr Jesus. Danke, dass wir kommen dürfen und dass dieses Wort in der Losung uns so einlädt, zu dir zu kommen, weil dann wird es gut, dich als Zuflucht zu haben. Und dann wird unser Leben von deinen Werken geprägt und dann kann es nur gut werden. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen.